Kulturradio vom RBB. Kulturtermin.
Sonntagmittag in Potsdam Sanssouci. Flötenspieler wetteifern mit chinesischen Reisegruppen um den Platz vor dem Schloss.
Oh, kommen Sie mal hin hier in die Jugendstube. Warten Sie mal hier kurz im Flur. Ich mir mal hier aus der Kleidung geschält habe, ja? So.
Rebhuhn, Bier und Ananas. Tafeln in Preußen. Von Maja Christin Schönfelder.
Drinnen drängen sich 15 Neugierige um eine Frau im historischen Gewand. Topfgucken mit der Schlossköchin steht auf dem Programm.
Wir wollen also heute mal die Küche sehen, ja? Aber nicht, dass sie denken, das gibt hier was zu essen.
Echt?
Dass ich das mal ganz klar sage hier, ja? Das Essen, das ist für einen König. Sie können gerne dann auch Kartoffeln schälen. Also da brauchen wir immer ein bisschen Hilfe, ja? Aber Essen gibt's hier nur für Königs.
Astrid Heiland von Druska spielt Charlotte Retzloff, die fiktive Köchin von Friedrich Wilhelm IV. Der Urgroßneffe Friedrich des Großen wählte Schloss Sanssouci nach seiner Thronbesteigung 1840 als Sommerresidenz. Zusammen mit seiner Gemahlin Elisabeth von Bayern genoss er die Idylle auf dem Land.
Gehen wir mal hier hin, hier in die kleine Stube. Hier sehen Sie ja noch keine Kochtöpfe, ja? Ist aber ein ganz wichtiger Raum, ja? Hier sitzt der Küchenschreiber. Also schickst du so einen Küchenjungen auf den Markt, soll er was kaufen, kommt er wieder, wird genau abgezählt, wie viel Äpfel hat er gekauft, wie viel Geld hat er wiedergebracht. Wird alles ganz genau da juntiert und aufgeschrieben.
Die Führungen sind Teil des Themenjahres Zu Tisch, das die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 2018 veranstaltet. Der Potsdamer Beitrag zum Europäischen Kulturerbejahr. Dessen Motto lautet Sharing Heritage, also Erbe teilen. Geteilt haben sich die europäischen Herrscher vergangener Tage auch die Liebe zum Essen. In der Potsdamer Schlossküche kann man hinter die Kulissen der prachtvollen höfischen Bankette schmulen.
Hat er wirklich sich mal so richtig Mühe gegeben, hier der König, mal was ganz Dolles für uns zu machen. Hier wurde auch an die Mägde gedacht. Holz drin, stehen sie nicht die ganze Zeit auf dem kalten Boden. Fenster zum Norden, ja, da kommt die Hitze nicht noch so rein durch die Sonne. Und ganz großartig. Das Wasser soll hier in die Küche kommen. Ganz direkt, musst ein bisschen pumpen, hast du gleich Wasser, kannst zum Kochen benutzen.
Auf der Suche nach neuen Gaumenkitzeln scheuten die preußischen Herrscher keine Kosten und Mühen, was das Personal vor manches Rätsel stellte. Die Schlossköchin hält eine Artischocke hoch.
Kennen Sie das? Sehen Sie? Ich muss erst mal rausfinden, was man da essen kann. Ja, also Artischocke hat er mitgebracht und ganz viel andere Zeugs hier, was alles da aus dem Süden kommt. Ja, und das hat er dann auch alles versucht anzubauen. Hat er sich ja gleich hier mal so im Garten ein bisschen, den auch ein bisschen italienisch gemacht. Er hat so ja versucht, hier im See für seine Schildkrötensuppe die Schildkröten hier auszusetzen.
Nichts ist eigentlich so klar ein Teil des europäischen Kulturerbes wie Schlösser und Gärten.
Hartmut Dorgalo muss es wissen. Der Generalintendant des Berliner Humboldt-Forum war jahrelang Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin und Brandenburg und Vorsitzender des Vereins Schlösser und Gärten in Deutschland.
Weiß ja jeder, geht schon beim Namen los. Sanssouci klingt irgendwie französisch. Ja, und da merkt man dann schon klar, Friedrich der Große hat sich sehr stark an Frankreich orientiert, wie viele seiner Zeitgenossen auch im 19. Jahrhundert. Der nächste König hier in Sanssouci, der guckt da auf einmal nach Italien. Und wenn man hier eben an der Orangerie ist oder am Belvedere, dann hat man immer so die Idee, Italien war auf einmal der Orientierungspunkt. Und schon an diesen beiden kleinen Fällen wird deutlich, wie eng hier Kultur und Kunst in Europa an den Höfen zusammengekommen sind. Und unsere Schlösser und Gärten erzählen davon.
Die europäischen Höfe waren einander eng verbunden. Durch ihre Heiratspolitik, durch Musik und Kunst, aber auch durch den Austausch von Lebensmitteln. Ein traditionelles Geschenk aus Preußen war Lachs aus der Oder. Diese Gabe beantwortete zum Beispiel der Wiener Hof mit einer Lieferung Wein. Auch die Köche und mit ihnen die Rezepte wanderten durch Europa. Sie brachten andere kulinarische Erfahrungen mit und heizten damit die herrschaftliche Lust auf Gartenexperimente an.
Wenn man zum Beispiel Südfrüchte, also Papayas oder Melonen oder Ananas oder Bananen im 18. Jahrhundert hier in unseren Breitengraden haben wollte, dann musste man die selber ziehen. Und dazu brauchte man Gewächshäuser und man braucht viel Energie, um die zu beheizen. Und dazu braucht man auch Personal. Das konnten sich also nur ganz, ganz wenige Leute leisten und war ein Ausdruck von unerhörtem Reichtum, wenn man sich sowas leisten konnte. Und Friedrich der Große zum Beispiel, der war ein totaler Obstfreak und der hatte hier in Sanssouci verschiedenste Gewächshäuser und verschiedenste Spezialkulturen, wo er zum Beispiel sowas rangezogen hat, einfach auch, um damit zu glänzen.
Eine besondere Leidenschaft hegte Friedrich für Kirschen. Auch zum Geburtstag seiner Mutter gehörten sie für ihn auf die Tafel, nur war der im Februar. 396 Taler zahlte er im Januar 1742 an seinen Gärtner Cugny. Das belegen seine privaten Schatullrechnungen, die im Vorfeld seines 300. Geburtstages im Jahr 2012 ausgewertet wurden. Zum Vergleich: Sein Kammerdiener erhielt im Monat 20 Taler Gehalt. Auch andere Herrscher trotzten den mitteleuropäischen Wetterverhältnissen mit Geld.
Der Fürst Pückler in Musgrau hat eben auch sich sehr um die Ananas gekümmert und hat im 19. Jahrhundert dann eben auch Ananas kultiviert und verschenkt. Das war dann zum Beispiel etwas, was die anderen nicht hatten und wo man dann auch mit einer Ananas einem ein standesgemäßes Geschenk machen konnte.
Wer nicht in den Genuss der fürstlichen Gaben kam und auch nicht als Angestellter von der höfischen Kantine profitierte, kämpfte vor allem ums Sattwerden. Steckrübe, Petersilienwurzel, Pastinake, Schwarzwurzel, Äpfel und Kräuter standen auf dem Speiseplan. Im Herbst und Winter sah es schon schlechter aus.
Es gab jeden Tag fast das Gleiche, irgendeine Grütze und ein dünnes Bier dazu, weil Trinkwasser war ja zum Beispiel auch ein Problem. Und Fleisch gab es nur wirklich zu großen, besonderen Gelegenheiten, auch frisches Obst und Gemüse eben nur in der Saison und ansonsten eingelegten Kohl. Und es ist bei der Tafelkultur zum Beispiel ja ganz bezeichnend, dass nach der Krönung des deutschen Kaisers, also bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein, das Ganze immer mit einem Schauessen endete. Das heißt, der neu gekrönte Kaiser in Frankfurt hielt eine prächtige Tafel. Und die verschiedenen Kurfürsten, die ihn gewählt hatten, saßen auch drumherum, hatten hinter sich die tollsten Geschirre aufgestellt, nämlich das berühmte Berliner Silberbuffet, und guckten dem Kaiser beim Essen zu. Also man hat wirklich den anderen etwas vorgegessen, weil das so ein wichtiger Teil des Zeremoniells war.
Theodor Fontane schreibt im Kapitel über Bornstedt in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg über die Hofgärtner der preußischen Monarchen. Sie setzten Friedrichs Gartenträume um und schafften es zum Beispiel, peruanische Melonenbäume in Preußen zu züchten, die Papaya. Sie nutzten Gewächshäuser, Frühbeetkästen und Treibmauern und konnten der Hofküche fast ganzjährig unter anderem Bohnen, Gurken, Melonen, Spargel, Champignons, Erdbeeren, Ananas, Wein und Pfirsiche liefern. Erst 1927 wurde die Anlage abgerissen. Der letzte Melonengärtner von Bornstedt, Otto Mehrmann, starb 1957. Der Fernsehmoderator Günter Jauch ist Pate seiner Grabstätte. Erst nach und nach wird erforscht, was die Gärtner in die Küche getragen haben.
Wir wissen es in der Regel natürlich nur aus den schriftlichen Quellen, aus Akten, wo wir wissen, was haben die zum Beispiel verbraucht. Oder wir wissen es aus Reiseberichten, wo jemand sagt, das war ja also ein ganz schreckliches Essen, es hörte überhaupt nicht wieder auf. Oder nein, es war super lecker, weil. Und wir waren alle nicht dabei. Und wir wissen auch nicht, ob sich nicht auch der Geschmack geändert hat. Denn das ist ja häufig so, da steht dann in den Beschreibungen, gesotten à la Jesuit, also wie die Jesuiten. Und da fragt man sich natürlich, was heißt denn das jetzt? Ist das jetzt irgendwie 10 Stunden im Ofen bei 100 Grad oder 2 Stunden bei 180? Weiß man gar nicht. Also wir können bestimmte Sachen auch gar nicht nachvollziehen.
Wein wurde hier schon immer gern getrunken. Der alte Fritz, ja, der hat ja auch schon gern mal einen Wein getrunken, ja. Aber auch, wie unser König auch, mehr den, der vom Süden kommt. Also der so aus dem Rheingebiet kommt oder Italien oder Frankreich. Also war der alte Fritz, der hat immer gesagt, der nordische Wein schmeckt wie wenn man Ufjahang ist. Also den hat er nicht so gern getrunken. Trotzdem man ja versucht hat, selber anzubauen, aber irgendwie war das dann nicht seine Geschmacksrichtung.
Es sind solche Alltagsgeschichten, mit denen die Führungen durch Küche und Keller eine ganz neue Kundschaft nach Sanssouci locken. Nämlich Berlinerinnen und Brandenburger, die ansonsten höchstens zur Schlössernacht in Scharen durch den Garten flanieren.
Ich glaube, es ist die Neugier auf die eigene Geschichte. Das Schloss kennt man, aber eben die Küche nicht.
Das Schloss und seinen Garten ganz neu erleben kann man am 23. Juni ab 17 Uhr beim europäischen Picknick. Unterhalb der Orangerie wird die königliche Tafel auf der Wiese aufgebaut. Zu Klängen der Musik Europas können die selbst mitgebrachten Köstlichkeiten mit den anderen Gästen geteilt werden. Hartmut Dorgerlo ist die Vorfreude anzuhören.
Menschen kommen festlich gekleidet in guter Stimmung und bringen das mit, was sie schon immer gerne essen. Und das ist in der Regel eben auch europäisch, denn der eine wird ein paar Oliven dabei haben, der nächste vielleicht ein paar historische Tomatensorten, der andere hat irgendwie eine Zwiebelquiche gemacht und dann sich gemeinsam hinzusetzen und es zu teilen, mit seinen Nachbarn und Freunden ins Gespräch zu kommen. Und man weiß, zur gleichen Zeit findet das auch an anderen Orten in Europa statt.
Das Handy soll diesmal ausdrücklich nicht zu Hause bleiben. Über soziale Netzwerke verbindet sich an diesem Tag Europa mit Sanssouci.
Das preußische Erbe ist ein europäisches Erbe. Und wenn man Friedrich gefragt hätte, was er ist, hätte er mit Sicherheit nicht gesagt, ich bin Deutscher, sondern Friedrich war halt ein europäischer Monarch.
Kerstin Schilling leitet die Abteilung Schlossmanagement der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Das Kulturerbejahr ist für sie ein guter Anlass für einen Blick in die Geschichtsbücher.
Für 2018, 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, 100 Jahre nach dem Ende der Monarchie, hat man sich in Europa überlegt, was verbindet uns, was gibt eine Gemeinsamkeit in diesem Kontinent, und es ist das Kulturerbe. Und wer könnte ein europäisches Kulturerbe besser repräsentieren als königliche Schlösser und Gärten? Und so ist von der internationalen Schlösserverwaltung das Motto ausgerufen worden, A Place at the Royal Table.
Auf Deutsch heißt das Motto, zu Tisch. 19 Schlösser in 11 europäischen Ländern haben sich für diese Aktion zusammengetan. Ein weiterer Beitrag der Stiftung dafür heißt Tischlein deck dich. Dahinter verbirgt sich eine Ausstellung in den römischen Bädern von Sanssouci zu Tafelkultur, Küchensitten und Familientraditionen. Mitmachen erwünscht.
Wir haben Tellervorlagen, zum Beispiel hier aus dem japanischen Service Friedrichs II. Das sieht man auch zum Teil ausgestellt im chinesischen Haus. Ein Teller, wo wir quasi von der Grafikerin den Mittelteil entfernen ließen, sodass wir Vorlagen haben, dass die Besucher dann ihre eigenen Porzellanmalereien probieren können. Dann gibt es auch die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden und den Tisch einmal selbst zu decken.
Herzstück der Ausstellung sind jedoch die 60 Objekte der Tafelkultur aus privaten Haushalten. Dazu gehört ein Marmeladendöschen, das Familie Bäsicke aus Berlin-Wilmersdorf zur Verfügung stellt, samt dazugehöriger Geschichte. Es stammt aus Venedig, wohin Frau Bäsicke 1980 ihre Freundin, eine Opernsängerin, auf eine Konzerttournee begleitete. Auf der Suche nach einem schönen Erinnerungsstück landeten die beiden in einem Antiquitätengeschäft und entdeckten die Dose.
Dann wollten wir aber den Preis drücken. Und da waren die nicht so einverstanden. Und dann hat meine Freundin eine Arie gesungen auf Italienisch. Aus La Traviata, und da waren die natürlich hin und her gerissen und luden uns ein zum Espresso und gingen noch mit dem Preis runter.
Und wir haben ja mitgemacht, weil wir wirklich begeistert sind, dass und wie die Stiftung eben auch die Menschen hier aktiviert zum Mitmachen anregt, also nicht nur alles vorzeigt, sondern eben auch hier Leben in die Schlösser und Parks reinbringt.
Leben ins Schloss bringt heute auch die Willkommensklasse einer Potsdamer Schule. Die Kinder und Jugendlichen haben unter fachkundiger Anleitung einen Film gedreht, in dem sie preußische Tafelfreuden in bewegten Bildern darstellen. In der Ausstellung wird er gezeigt.
Leas, du warst, glaube ich, König Friedrich II. Ja. Dann sag mal, was hat der am liebsten getrunken?
Kaffee mit 2 Löffel Senf.
Genau.
Leas aus Syrien schüttelt sich beim Gedanken an die Vorlieben des seltsamen Monarchen. Zum Glück sieht ja im Film niemand, was wirklich in der Tasse war.
Okay. Danke, Leas.
Leas ist seit einem Jahr in Deutschland. Wie alle in seiner Klasse war er begeistert über die Gelegenheit, sich als Schauspieler zu erproben. Neugierig bestaunen die Kids die reich verzierten Stücke aus Friedrichs Tafelgeschirr in den Vitrinen. Schon zu Königszeiten dienten sie häufig nur zur Dekoration. Das weiße Gold, wie Porzellan damals genannt wurde, war so wertvoll wie Edelmetall. Deshalb bewahrte man es in der Silberkammer auf. Der Wert der Objekte in der Vitrine nebenan lässt sich in Euro nicht bemessen. Leihgeber ist Andreas Kalesse, bis vor wenigen Monaten der Stadtkonservator von Potsdam.
Das ist ein etwas wild zusammengewürfeltes kleines Mokka-Service von meiner Oma. Wie es genau zustande gekommen ist, das weiß ich einfach nicht. Ich kann mich nur an meine Kindheit erinnern, dass dieses Mokka-Service benutzt wurde nur an sehr hohen Feiertagen und es durften auch nur die Erwachsenen draus trinken.
Auch mit Vorurteilen räumt die Ausstellung auf. Schüsseln auf den Tisch ist nämlich keineswegs kleinbürgerliche Tischunkultur, erzählt Ausstellungskuratorin Tina Jakob.
Wir zeigen ja hier in der Ausstellung 2 verschiedene Servierformen, Service à la Française und Service à la Russe. Unter der Servierform à la Française versteht man eigentlich, dass alle Gerichte, alle Platten, alle Teller auf dem Tisch standen. Und das war damals für die königliche Gesellschaft recht schwierig, weil man musste ja immer sich ständig selber das Essen auftun. Und man kam somit mit seinem Gegenüber gar nicht ins Gespräch.
Aus diesen praktischen Erwägungen heraus kam diese Servierform Mitte des 18. Jahrhunderts aus der königlichen Mode. Service à la Russe hieß es dann an den Höfen in ganz Europa. Das Essen wurde auf den Tellern angerichtet in den Saal getragen, was auch ganz praktische Vorteile mit sich brachte.
Die Tischmitte war frei und man hatte die Möglichkeit, jetzt Tischdekoration auf den Tisch zu bringen.
Die Dekoindustrie stellt dem russischen Hofe wahrscheinlich bis heute dankbar täglich ein Lichtlein auf. Und auch kulinarisch veränderte die neue Servierform einiges. Die Menüfolge war geboren.
Der König hat ja immer mehrere Gänge. Man fängt an mit einer leichten Suppe. Zwischendurch gibt es dann mal wieder einen richtig deftigen Braten. Zwischendurch wieder eine Suppe, ja, damit wieder ein bisschen Platz auch hier schaffen wird. Es kommt auf den Tisch alles, was der Bauernhof hergibt. Also Schwein, Kalb. Ganz besonders Jan mag er auch die Kalbsmilch. Kennen Sie, ja? Das ist die Milchdrüse vom Kalb. Die wird dann schön gebraten, angerichtet. Und hier, was unser König ist, der liebt die Kartoffeln. Also die muss auch bei fast jedem Essen dazu sein. Das sind dann so die paar Hauptgänge, die wir haben. Und dann gehen wir auch immer gerne zu den Süßspeisen über, was dann hier unsere Konditoren anrichten müssen nebenan. Die letzte Mahlzeit ist oft wieder was Salziges.
Und das Schöne ist eben, wir haben die ganzen Essenskarten von Friedrich Wilhelm IV., weil der wirklich gerne Architekt geworden wäre und er diese ganzen Essenskarten dann bemalt hat, also mit seinen Ideen auf der Rückseite. Und dann hat man die Zeichnung aufgehoben und dadurch haben wir eben die Menükarten heute, die erhalten sind.
Die Führung mit der Schlossköchin führt auch zum Gedenkstein von Friedrich dem Großen im Schlossgarten. Auch heute liegen wieder Kartoffeln darauf. Dabei hatte der alte Fritz, anders als sein Urgroßneffe, mit Kartoffeln persönlich wenig am Hut.
Es gab sie als Zierpflanze, auch in Preußen. Und Friedrich II., der Große, der hat sozusagen das Edikt erlassen, dass es angebaut werden muss gegen die Hungersnot. Aber nee, gegessen selber hat er sie nicht gerne. Er hat gesagt, diese Knolle ist nichts für einen Königsgaumen. Mir hat neulich auch einer gesagt, er wäre ein traditionelles Essen und am liebsten Mittelalter. Da habe ich gesagt, gut, gib Pastinake. Also weil vielen ist es nicht bewusst, dass die Kartoffel wirklich relativ jung ist. Ursprüngliches deutsches Gemüse ist sie nicht.
Jörg Frankenhäuser ist der Inhaber des Restaurants Kochzimmer am Neuen Markt 10 in Potsdam. Hier will er die preußische Küche in die Moderne holen. In seinem Private Dining Raum prangt deshalb die nachgebaute Fassade der im Abriss befindlichen Fachhochschule an der Wand. Über der ovalen Tafel hängt ein Kronleuchter aus Wasserhähnen und Abflussrohren. Ein Designerstück.
Wenn wir den Gästen diesen Tafelraum zeigen, dann sagen die, oh wow, und es wird sofort assoziiert für was Besonderes. Und das wollen wir auch erreichen. Wir haben eben dieses Barockumfeld. Wir sind hier in einem Gebäude 1752 erbaut und das heißt halt Gaststätte zur Ratswaage. Und wir bieten eben den Kontrast zu dem barocken Umfeld und haben das eben in die Moderne katapultiert mit allen Möbeln, Stühlen, Lampen.
Das intensive Orange der Stuhlbezüge tendiert schon fast ins königliche Rot. Die Wandfarbe schimmert fürstlich blau. Das Tafelgeschirr besteht aus handgefertigten Einzelstücken, angefertigt von Christiane Landbeck aus Weißensee. So viel Luxus sieht man in Brandenburg nicht alle Tage. Schon so mancher Gast hielt die goldbeschichteten Wasserbecher für einen Kerzenständer. Jörg Frankenhäuser betrieb vorher ein Sternelokal in seiner Heimat Beelitz. In Potsdam will er Preußen für heutige Feinschmecker kulinarisch salonfähig machen.
Das heißt, wir lehnen uns an Produktvielfalt der preußischen Könige an. Wir transportieren quasi die Produkte und auch Rezepturen in die Moderne.
Das durchkomponierte Geschmacksbild mag manchen Gast überraschen. Es gibt zum Beispiel kein Brot. Das störe die Harmonie. An anderer Stelle macht Frankenhäuser Kompromisse. Auch wenn der alte Fritz nicht auf Kartoffeln stand, verzichtet das Kochzimmer darauf nicht. Schließlich haben die Gäste eine Erwartung, wenn sie das Wort Preußen hören. Statt Bratkartoffeln serviert der Küchenchef dann eine violette Kartoffel mit Pampelmusenmarmelade und kandiertem Senf.
Da ist es halt auch für uns so, dass wir von den Erfahrungswerten der königlichen Tafel profitieren und sie haben Menüfolgen, Geschmack baut sich auf. Mit jedem Gang wird das Geschmacksbild kräftiger. Ja, es wird so gut wie gar nicht mit Kohlenhydraten gearbeitet und das ist das ganz Essentielle, was eben auch an der königlichen Tafel passiert ist. Sie können ja keine 12, 14 oder 20 Gänge essen, wenn Sie am Anfang schon eine Kartoffel und 5 Kilo Reis haben.
Die saisonale Karte experimentiert mit Waldmeister, Sauerampfer, Wiesenkräutern und setzt wie der preußische Hof auf Geflügel statt auf Meeresgetier.
Wir haben ein grandioses Leipziger Allerlei. Wir haben das mit Grünspargel, wir haben das mit Möhren, verschiedenen Möhrenkonsistenzen. Da haben wir so ein Erbspüree mit ein bisschen Piment de Espelette angeschärft, ja, dass sie so ein bisschen einen Kick bekommen und dann halt diese schönen glasierte Erbsen. Und dann wird das Ganze, damit da einfach Kraft reinkommt, können Sie ja sagen, okay, Sie haben Flusskrebse oder Hummer oder sowas. Und da haben wir gesagt, wir machen einen kompletten Bruch. Wir sagen, nein, preußisch ist Geflügel.
Die Adelshäuser haben ihre Küchengeheimnisse untereinander ausgetauscht. Aber sie haben auch die Küche der einfacheren Leute beeinflusst. Essen verbindet.
Diese fruchtbetonte Geschichte in der Brandenburger Küche ist halt wirklich was fest verankert durch die preußischen Könige, halt auch auf Bürgertum und das einfache Volk übergegangen ist. Wir haben uns ja lange gewundert, warum legen die eigentlich überall irgendeine Orange oder sowas dran an die Essen. Und das muss unseres Erachtens einfach so eine Sache sein, was Wertiges, Besonderes. Da mache ich das noch als Deko an den Teller. Und Zitrus und Orange und Früchte sind halt ein essentieller Bestandteil gewesen der königlichen Tafel.
Rebhuhn, Bier und Ananas. Tafeln in Preußen. Von Maja Christin Schönfelder. Es sprach Ilka Teichmüller. Schnitt Robin Rudolph. Produktion Susanne Karbach. Redaktion Jürgen Grassel-Hichert. Regie Clarisse Cosset.